Gibt's kein Mikro mehr?
Ja. Ah, oh ja, gut. Okay. Könnt ihr noch ein bisschen was aufnehmen? Okay. Helmut hat gemeint, ihr seid vieles gewohnt. Also. Das ist ganz gut. Also ich finde es total genial, dass ich heute Abend hier sein kann. Weil ich glaube, das ist der Weg, wie Gott Menschen erreichen will. Menschen an ihrem Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, da, wo Gott uns hingestellt hat, als Christen. Da möchte Gott was tun. Und ich möchte ein bisschen was heute Abend sagen zu meinem Leben, meinem Beruf, meiner Berufung. Und ich hoffe, dass ich da einige ermutige, in ihrer Berufung zu leben. Okay, ich fange mal an. Helmut hat es gesagt, ich bin verheiratet, habe 4 Kinder, das ist meine Familie, meine wunderbare Frau, die beste, die es gibt, ist hier. Heute Abend, also die kriegt er nicht mehr. Und, wir sind glücklich verheiratet und genießen es, unsere Familie. Ist eine wunderbare Sache. Ich fange mal an, so ein bisschen, so mit 26 Jahren, direkt nach meinem Studium der Informatik, habe ich direkt eine Firma gegründet. Mit noch 2 Kollegen, so ein kleines Team, Inomed GmbH, das war eine Softwarefirma für Medizinsoftware, also Software für Krankenhäuser im Wesentlichen. Die Softwarefirma war extrem erfolgreich, da kamen dann so Zeitungsartikel bei uns in der Wildwestpresse oder Südwestpresse. Informatikstudent nimmt das mit 2 Konzernen auf, das war Siemens und Philips, ich war ein ganz kleines Unternehmen. Wir hatten sehr erfolgreich 13 Universitätskliniken in der Reihe die Ausschreibung gewonnen und waren wirklich richtig, richtig gut unterwegs. Dann wieder mal so ein Zeitungsartikel, da kamen aber mehrere, viele Beben in der Kommunikationsbranche. GE, ist das ein Begriff, General Electric und Inomed, geben ihre Vermählung bekannt. Viele große Firmen wollten die Firma Inomed kaufen und am Schluss sind wir halt bei GE aufgegangen. Das war eine gute Sache. Ich wurde dann quasi verantwortlich bei General Electric für das IT-Business im Gesundheitswesen für Europa und habe quasi das Produkt, was wir entwickelt haben, also Bereich bildgebende Verfahren, Bildverarbeitung, Radiologie, Management, Nuklearmedizin, Strahlentherapie und so weiter, dieses Produkt entwickelt, vertrieben, Support gemacht und so weiter, sodass es heute das erfolgreichste Radiologie-Informationssystem der Welt ist. Da bin ich heute noch stolz, auch wenn ich schon länger nicht mehr bei GE bin. Genau, und ja, ich mache es ein bisschen schneller, ich gebe ein bisschen Gas. Genau, ich habe bei GE sehr viele Preise gewonnen, wir sind sehr schnell gewachsen, ich habe damals sind wir mit 10 Millionen Umsatz zu GE gekommen und aufgehört habe ich bei Größenordnung 250 Millionen Jahresumsatz mit 600 Mitarbeitern. Ich habe mehrfach den Global Growth Award gewonnen für das schnellste Wachstum, profitables Wachstum. All diese Dinge, so richtig erfolgreiche Karriere. Insgesamt in den über 10 Jahren bei GE habe ich 1,2 Milliarden Umsatz gemacht von quasi 10 Millionen. Das Business gab es vorher nicht. Das Inomed Business waren die 10 Millionen. Mit 300 Millionen Gewinn vor Steuern, also war für den Konzern schon ein Riesenerfolg. Ich hatte ein super Team, das ich also mit aufgebaut habe, aber ich glaube, es war auch wirklich vor allen Dingen Gottes Segen, der das ermöglicht hat, diesen Erfolg. Genau. Drücken wir nochmal. Wie kam es dazu? Eigentlich hatte ich überhaupt nicht das ist ein bisschen irgendwie, springt es nicht richtig. Okay. Ich hatte überhaupt nicht die Voraussetzungen dafür, erfolgreich zu sein. Überhaupt nicht. Ich hatte vorgestern ein Gespräch mit einer Professorin von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, weil in der Firma, wo ich jetzt arbeite, wir einen DHBW-Studenten quasi beschäftigen wollen. Und da kam sie und wir mussten einfach nachweisen, dass wir auch die Voraussetzungen erfüllen, dass wir einen DHBW-Studenten bei uns beschäftigen können. Und die Frau Professorin hat gemeint, also wenn jemand sich bewirbt und in Mathematik unter 10 Punkte hat im Abitur, soll ich ihm abraten. Dann soll er besser nicht Informatik studieren. Das ist noch nie gut gegangen. Das ist ihre Erfahrung. Und manche haben schon versucht, Leuten mit 8 und 9 Punkte da trotzdem reinzudrücken und es ging nicht gut. Also einfach mal zur Information, ich hatte 2 Punkte. Okay. In Physik war ich die totale Niete und Englisch konnte ich überhaupt nicht. Und als ich zu G kam, also dieser Business Development Manager, das war glücklicherweise ein Deutscher, der hat gesagt, Jürgen, wenn du nicht Deutsch lernst, du bist keine 6 Monate in diesem Konzern. Das funktioniert nicht, du wirst da nicht dabei sein. Also wenn du nicht Englisch kannst, Deutsch ist auch ein Problem, gell? Wir können alles nur nicht Hochdeutsch oder so ähnlich. Auf jeden Fall hatte ich überhaupt nicht die Voraussetzungen. Ich war in der Schule eine Katastrophe. Meine Frau kann es bezeugen, wir gingen seit der 5. Klasse zusammen in die Schule. Also von daher kennen wir uns schon sehr lange. Das ist meine Familie, meine Eltern oben links. Ich bin ganz normal aufgewachsen, unten links vor meinem Opas Haus. Meine Freunde in meinem Zimmer, meine Fußballmannschaft, meine Geschwister unten, außer der mit dem roten T-Shirt, das ist ein Freund gewesen. Also wir waren auch 4 Kinder. Ich bin ganz normal aufgewachsen, hatte eine schöne Kindheit auf der Schwäbischen Alb oben, wo ich heute noch lebe. Es war eine coole Zeit. Katholisches Elternhaus, gut erzogen, alles super. Bin groß geworden, bin ins Gymnasium gekommen. Dann mit 15, 16 Jahren, wir waren auf einem Schulausflug in Paris, deswegen ist der Eiffelturm da drauf, kam etwas, was mein Leben total verändert hat. Auf der Busfahrt nach Paris, 2 Schulkameradinnen, so die mit mir befreundet waren, sagen, Jürgen, in Paris rauchen wir Haschisch. Mach Schmidt. Okay, was denkt ihr, was ich gesagt habe? Ich bin dabei. Ich war immer für irgendwie das Abenteuer zu haben und so. Und ich war dabei und es hat mein Leben radikal, absolut radikal verändert. Komplett auf den Kopf gestellt. Alles, was mir bis dahin Spaß gemacht hat, ich habe Tennis gespielt und viele andere Dinge, habe sportlich viel, viel gemacht, Fußball gespielt, war mehrfach Torschützenkönig, ich war Mittelstürmer, so in meiner Jugendzeit. Ich habe alles aufgehört, nicht mal mehr Skifahren, was mir auch viel Spaß gemacht hat, alles aufgehört und habe mich quasi komplett zu einer Drogenkarriere gewidmet. Deswegen bin ich total abgestürzt in der Schule, habe das Abi gerade noch so geschafft, schriftlich 2, 3 und 4 Punkte geschrieben. Habe ich mich bis heute gefragt, wie man dann trotzdem noch das Abi schaffen kann. Ich habe es irgendwie geschafft, aber es ging. Die Lehrer behaupten heute noch, ging nicht alles mit rechten Dingen zu, aber... Aber ich hab's, den Schein habe ich bekommen. Alles war schlimm. Und dann mit 19 Jahren, da war ich schon aus der Schule draußen, kommt dieser junge Mann, das einzige Foto, was ich von ihm gefunden habe, sein Teil von seinem Hochzeitsfoto, wo ich was rausgeschnitten habe. Als er damals kam zu mir, sah er noch ein bisschen anders aus, mit langen Haaren und hat gemeint, ich stand vor dem Jugendhaus in Laichingen auf der Schwäbischen Alb oben. Dreh die Fensterscheibe runter, ich sehe ihn, sag Hallo Herbert, und dann sagt er durchs Fenster rein, Jürgen, die geht's beschissen, du brauchst Jesus. Das war eigentlich alles, und da dachte ich, der spinnt komplett. Dreh die Scheibe hoch, fahr weiter, treff mich mit einer Freundin und wir gehen in einen Kaffee, wollen Kaffee trinken und direkt am Tisch neben mir unterhalten sich junge Leute über Jesus. Ganz andere, also ganz andere Situation. Ne? Und da war ich plötzlich so berührt. Und ich hatte nie irgendwas mit Gott am Hut. Ich meine, ich bin christlich, religiös, katholisch aufgewachsen, aber ich hatte keine persönliche Beziehung zu Gott. Und da wusste ich, da ist mehr dahinter. Dann habe ich mich mit diesen Leuten, die ich nicht kannte, unterhalten und habe über 2, 3 Wochen wirklich nach Gott gefragt. Und ich habe gemerkt, Gott fragt nach mir, hat mich gezogen und habe mich mit 19 Jahren dann im Oktober 1983 für Jesus entschieden und habe ihn aufgenommen, mein Leben. Und genau, kommt's. Ja. Und er hat mich frei gemacht. Ich habe an dem Tag in dem Wohnzimmer mein Leben Jesus gegeben. Ich wusste nicht, dass es außer meiner Kirche, wo ich gesagt habe, da ist wirklich der Tod im Topf, überhaupt nichts anderes gekannt. Und da waren wirklich nur so ein paar Christen, die ich gekannt habe, mit denen ich dann Gott erlebt habe. Und von dem Tag an habe ich nie wieder Drogen genommen. Ich war komplett frei und hatte eine Freude in meinem Leben, die alles verändert hat. Genau, so kam das dann. Und dann, wie kam es zu meiner Berufskarriere? Da gehe ich jetzt nicht auf alle Stationen ein. Eigentlich war ich ja überhaupt nicht, mir war es überhaupt nicht nach Arbeiten zumute. Das war überhaupt nicht mein Ding. Ich war mehr auf Festivals unterwegs, Rockkonzerte nach Roskilde, weiß ich, wer das kennt, und so getrampt. Von hier nach Dänemark und nach Amsterdam getrampt, statt Schule, nachmittags nach dem Unterricht zu meinem Kumpel gesagt, komm, lass uns nach Amsterdam trampen, das haben wir auch gemacht. Solche Dinge, so war ich unterwegs. Nachdem ich Jesus gefunden habe, bin ich immer morgens schön ausgeschlafen, 11 Uhr zum Kaffee trinken gegangen, in den Kaffee, wo ein Christ war, das dem gehört hat. Und irgendwann sagt er, Jürgen, du bist jetzt Christ, willst du eigentlich nicht mal arbeiten? Und da dachte ich, ich dachte es mir auch schon, das kommt irgendwann mal. Und wirklich in dem Moment kommt ein Italiener rein im blauen Anton. Und er sagt, also der andere war auch Italiener, sagte Riccardo zum Angelo: Angelo, hast du nicht eine Arbeit für den? Der sucht eine Arbeit. Und das ist kein Witz. Dann sagte Angelo: morgen früh um 6:30 zum Forschungsgespräch, aber im blauen Anton. Und so kam ich dann zu Albi Fruchtsäfte. Das war mein erster Job. Dann hatte ich so 3 Jahre meine Hilfsarbeiterjobs gemacht, verschiedenste Jobs, die ich da gemacht habe. Es war eine Zeit, wo Gott in meinem Leben viel in Ordnung gebracht hat, wo viel Wiederherstellung passiert ist in meinem Leben. Also eine gute Zeit, ich wollte sie nicht missen. Es war eine geniale Zeit. Dann habe ich mich mit 22 versucht zu bewerben, irgendwohin einen Job zu kriegen. Aber niemand wollte einen 22-jährigen Abiturienten mit so einem miserablen Abitur. Da nehmen sie lieber so 16-jährige mittlere Reifeschüler, die sind einfacher zu handeln. Hat wahrscheinlich jeder gedacht in der Personalabteilung. Also es war quasi aussichtslos. Habe mich beworben dann für ein Informatikstudium. Das hat auch alles geklappt. Ich möchte jetzt gar nicht auf alles eingehen. Es sind so viele Wunder passiert, dass ich dann Informatik studieren konnte, noch im gleichen Jahr. Und das war echt heftig, dass ich das Grundstudium schaffe. Ich habe es geschafft und am Schluss habe ich als drittbester Student abgeschnitten. Okay, das war schon dann ganz toll. Mit 1,6, das war die erste gute Note, die ich nie zeigen muss. Ich muss nie in meinem Leben eine Note zeigen, weil ich direkt nach dem Studium dann eine Firma gegründet habe. Auch war der Vorteil dafür. Genau, also gäbe es viel zu erzählen, möchte jetzt nicht alles darauf eingehen. Ich möchte ein bisschen noch darauf eingehen, was ich in dieser ganzen Zeit, die Jahre, wo ich dann Christ wurde mit 19, studiert habe, dann selbst wo ich meine eigene Firma hatte, und da musste ich viel arbeiten, viel programmieren, oft bis nachts um 12, 1, 2. Aber ich hatte immer einen guten Nebenberuf. Ich hatte mit 20 Jahren, dann ein Jahr nachdem ich Christ wurde, habe ich angefangen mit Kinderarbeit, habe eine Jungschargruppe begonnen. Die ist gewachsen, wir haben im Sommer so ein Zeltlager, da sind wir jetzt seit über 20 Jahren, das mache ich bis heute noch, über 100 Kinder, über 100 stimmt nicht, bis zu 100, also an die 100 war so unser Rekord, meistens zwischen 80 und 100 so. Das ist eine ganz tolle Sache, die Kinder so früh wie möglich einfach was vom Evangelium zu sagen. Dafür schlug mein Herz, das habe ich total gern gemacht, mache ich heute noch total gern. Es ist schön, wenn Kinder so früh wie möglich was von Christus hören, Gott finden, und wir haben es immer erlebt über die Jahre bis heute, dass junge Menschen auch aus total kirchenfernen Kreisen Christ wurden und heute in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden sind. Genau. Okay, so ein Zeltlager, wie das aussieht, das könnt ihr euch vorstellen. Die Kinder sind größer geworden, ich habe die jüngste Arbeit an jüngere Mitarbeiter übergeben und habe eine Teenagergruppe angefangen, das mache ich heute noch, 14-tägig mit Teenagern treffen. Genau. Warum mache ich das? Mein Herz schlägt für das Reich Gottes und dafür, dass Menschen aus einer toten Religion, in Deutschland sind ganz viele Christen, aber dass sie zu einer echten Beziehung zu Jesus Christus kommen. Das möchte ich, dafür lebe ich. Ich bin dann auch vor ein paar Jahren noch nebenberuflich Gemeindeleiter geworden, auch alles nur nebenher, neben meinem Job dann bei GE, das ein 60-Stunden-Job war. Und bei GE hatte ich immer gedacht, wenn ich mal an den Punkt komme, dass ich beides, Reich Gottes und meinen Beruf, nicht mehr schaffe, dann entscheide ich mich fürs Reich Gottes. Meine liebe Frau, die hat immer gebetet, seit einigen Jahren, dass ich endlich bei diesem großen Konzern aufhöre. Ich muss sehr viel reisen. Ich war verantwortlich für Europe, Middle East, Africa, also von Kapstadt bis wirklich nach Sibirien. Ich war in Russland, in Südafrika, im Mittleren Osten, in afrikanischen Ländern, in Skandinavien, überall. Und dann natürlich weltweite Meetings in Asien, in Amerika ständig und so weiter. Also ständig auf Reisen, könnt ihr euch vorstellen. Und es ging auch noch, ich hatte schon Energie, so als junger Mensch, so hat man Feuer, Kraft und so. Irgendwann, als wir dann entschieden haben in der Gemeinde, die Gemeinde ist gewachsen und unsere Räume wurden immer enger, haben wir uns entschieden, wir bauen ein neues Haus, das ist so ein kleiner Entwurf. Anna wusste ich, das geht jetzt nicht mehr. Du kannst nicht Gemeindeleiter sein, ein neues Gemeindezentrum bauen, 60-Stunden-Job, Teenie-Arbeit machen, viele Predigtdienste und so weiter, irgendwie geht es nicht mehr. Und da war ich im Oktober 2010, da war es soweit, in Chicago hatten wir ein Global Staff Meeting, war ich in meiner Lieblingskirche in Chicago, St. Abaks. Hier unten, das ist mein Chef, Vishal Vanchu, der ist für das weltweite IT-Business bei GE Healthcare zuständig. Da habe ich ihm, habe seiner Sekretärin gesagt, ich brauche einen Termin vor dem Staff-Meeting. Halbe Stunde brauche ich mit ihm. Genau, dann habe ich ihm gesagt, erstmal vom Starbucks aus habe ich meine Frau angerufen. Die wusste es nicht von meinem Vorhaben. Dann habe ich sie angerufen, Schatz, deine Gebete sind erhört worden. Und er wusste sofort, was ich meine. Dass ich eben jetzt zum Vishal sage, dass ich aufhöre. Wir waren sehr gut befreundet. Wir sind beide gleichzeitig zu diesem Konzern gekommen, haben 13 Jahre zusammen gearbeitet. Er hat wirklich geheult, als ich ihm das gesagt habe, dass ich aufhören werde. Genau, fand es sehr schade, aber hat es auch verstanden. Ich habe gesagt, ich bleibe so lange, bis wir zusammen einen guten Nachfolger finden. Ich habe keinen Zeitdruck, aber es steht für mich fest, im Laufe 2011 werde ich gehen. Es hat dann alles gut geklappt. Den ich wollte, der für mich 6 Jahre gearbeitet hat, den ich wollte, dass er mein Nachfolger wird, der hat es auch gemacht zum Schluss. Der war in Zwischenzeit mein Kollege, war für ein Ultraschallbusiness in Europa verantwortlich, kam zurück in die IT und hat den Job gemacht. Genau. Was kam als Nächstes? Habe ich gerade zu meinem Chef gesagt, ey, Vishal, ich höre jetzt auf. Habe meinem Zeugnis gegeben, habe ihm erzählt, was Gott in meinem Leben getan hat. Und es war im Oktober, im November gehe ich in Schwäbisch Hall, in der Nähe von Schwäbisch Hall, zu einer kleinen christlichen Konferenz mit diesem Mann hier oben. Das ist, ich glaube, ein Amerikaner oder Kanadier, weiß nicht mehr ganz genau, was es war, aber auf jeden Fall Nordamerikaner. Pat Holloran heißt er, war eine kleine Veranstaltung, vielleicht 50 Leute da. Und ich habe den noch nie gesehen und er hat mich noch nicht gesehen. Und dann, das ging über 3 Tage, glaube ich, und am letzten Tag, am letzten Nachmittag, kurz vor unserer Abreise sogar, prophezeit er über mein Leben, dass ich im Business sein werde. Okay? Neben mir saß ein Freund von mir, Klaus, hieß der, sage ich Klaus. Der hat mehrere andere Dinge gesagt, habe ich gesagt, Klaus, das war echt wunderbar, die Prophezeiung. Also ich glaube an die Gaben Gottes. Jesus hat gesagt, da im Korintherbrief, da an keiner Gnadengabe Mangel hat, bis das Wiederkommen des Herrn kommt. Also so lange wird es die Gaben auch geben, bis Jesus wiederkommt. Sage ich, Klaus, es war alles super, aber auch unsere Gaben sind ein Stückwerk. Da habe ich gesagt, alles kann ich nehmen, nur das mit Business kann ich nicht nehmen. Da sehe ich mich wirklich jetzt überhaupt nicht mehr. Ich habe gerade meinem Chef gesagt, ich höre auf mit Business und kümmere mich ums Reich Gottes. Okay, nachvollziehbar, dass ich diesen Teil dann nicht eingenommen habe. Okay, 2 Monate später, dieser hübsche Mann, ich weiß nicht, wer den kennt, aber ich kenne den auch noch nicht. Ich war beim Skifahren in den Bergen und da war so ein Missions-, also das Haus der Freude, glaube ich, heiße ich, in Imst, weiß nicht, wer das kennt, weiß nicht mehr, wie es heißt. War beim Skilaufen alleine, wollte ein bisschen abschalten, es war direkt, als ich dann im Februar aufgehört habe, danach, und sehr interessant, auch am letzten Tag von der Veranstaltung abends, Stefan heißt er, prophezeit genau das Gleiche wie dieser Pat Holloran. Ich werde im Business sein. Dann denke ich, ja, sag mal, hallo. irgendwas stimmt da nicht. Ich habe wirklich Gott hat angefangen, dann mein Herz dafür wieder zu öffnen, weil ich dachte, ja, ich bin ja Gemeindeleiter und so und jetzt kümmere ich mich um den Bau, habe ich auch gemacht, haben Baugenehmigung bekommen und so. So 2-3 Wochen nachdem er das gesagt hat, kommt dieser junge, hübsche Mann, Uwe Meyer, wohnt nicht weit von hier, gerade in Schwäbisch Hall, zu uns nach Hause mit seinem Team, eine Lobpreisband, mit denen haben wir ein Lobpreisseminar gemacht für unsere Musiker. Und sagt, Jürgen, ich muss mit dir reden, noch unter 4 Augen. Ich sage, okay. Sag, ich kenne da 2 junge Männer, die haben eine Firma gegründet, sind so ganz am Anfang, aber haben schon Probleme. Und haben schon irgendwie Probleme, habe ich gesagt, ja, ich kann mir es mal anschauen. Und dann sagt er, ja, die brauchen ein bisschen mehr wie mal anschauen. Okay. Auf jeden Fall haben wir uns dann getroffen, mit den 2 jungen Männern, einer ist hier heute Abend, haben uns getroffen, 2-mal und so. Und da wusste ich auch, in meinem Herzen wusste ich, das war das, wo Gott zu mir geredet hat. Ich muss dazu sagen, in der Zeit, wo ich dann bei GE aufgehört habe, vielleicht auch schon ein bisschen vorher, hat Gott angefangen, mein Verständnis vom Reich Gottes wirklich ganz, ganz stark zu verändern. Also ich wusste, hier ist mit deinem Platz, das sind die beiden jungen Männer, einer seht ihr, den werdet ihr nachher erkennen hier, Max, Mark und ich, haben dann quasi zu dritt dieses Unternehmen da aufgebaut. Es ist immer noch im Aufbau, also wir sind immer noch gut dabei, aber es macht Spaß, es ist eine gute Sache. Der Firmenname Doceo, wir machen so Videokonferenzlösungen und so weiter, auch Social Video Conferencing. Geht einfach mal aufs Internet, dann findet ihr da mehr dazu. Genau, das habe ich vorher gesagt, wenn ich mal an den Punkt komme, wo ich beides nicht mehr vereinbaren kann, Reich Gottes und Beruf, dann entscheide ich mich fürs Reich Gottes. Und plötzlich schickt Gott mich in Beruf wieder zurück. Plötzlich schickt Gott mich in einen Job rein, in eine Firma aufzubauen. Ich habe es ja schon mal gemacht mit der Firma Innomed, erfolgreich. Ich habe für GE einen Unternehmensbereich aufgebaut in Europa, in viele Länder von null an Businesses aufgebaut. Und jetzt schickt Gott mich hier wieder in sowas rein und ich glaube, dass einfach dieses Verständnis vom Reich Gottes, dass da Gott angefangen hat, mein Verständnis einfach irgendwie zu revolutionieren. Jesus hat gesagt, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Was ist denn das Reich Gottes? Ich glaube, das Reich Gottes Verständnis von vielen Christen ist so ähnlich. So war mein Reich Gottes Verständnis. Lange, Jahre, Jahrzehnte als Christ. Alles, was innerhalb der Gemeindetüren ist, ist Reich Gottes. Oder das, was irgendwann mal kommt, wenn Jesus wiederkommt und wirklich hier sein Reich gründet. Das Leben in der Welt, das Leben, das Schaffen beim Daimler oder bei VW, ist dazu da, dass ich Geld verdiene, für meinen Lebensunterhalt, meine Familie versorgen kann. Und um vielleicht das Reich Gottes noch zu unterstützen mit meinem Zehnten, mit meinem Geld, dann muss ich irgendwie aufpassen, dass ich einigermaßen unbefleckt durch die Bildzeitungsabteilungen durchkomme, durch den Alltag hindurchkomme, um dann sonntags wieder aufzutanken. Ich glaube, so geht es ganz vielen Christen, oder? Weiß nicht. Mir ging es so. Ich will mal ein paar Bibelstellen einfach zeigen, was in der Bibel steht zum Reich Gottes. Und ich finde es so fantastisch, diese Prophetie, diese Traumdeutung Daniels, als er diesen Traum Nebukadnezars deutet. Im Vers 34, als dieser Nebukadnezar diese große Statue mit dem goldenen Haupt, was er selbst darstellte, bis zu diesen Füßen sah und Daniel diesen Traum auslegte, sagt Daniel ihm, du schautest, es war ganz zum Schluss dieses Traumes, bis ein Stein losbrach. Dieser ewige Stein, der Fels, dieser Eckstein, Jesus Christus. Und zwar nicht durch Hände. Und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Es war Jesus. Und als Jesus kam, das war seine Botschaft. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Im Missionsbefehl sagt er,
Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Da war das Reich da nach seiner Auferstehung. Da ging es los. Nicht gesagt, ich komme dann in 2000 Jahren wieder. Und dann geht das Reich Gottes los. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Deswegen sagt er, darum geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Alle Nationen, ganze Nationen. Und da reicht es nicht, wenn wir in unseren Gemeinde- und Kirchenmauern warten, dass die reinkommen. Da finde ich super, wenn man bei VW im Vorstand ganz oben einsteigt. Deine Söhne, hat Gott zu Abraham gesagt, die werden in den Toren sitzen. Die Tore waren die Schallzentralen. Das war die Verheißung Abrahams und seiner Kinder. Das sind wir, Abrahams Kinder. Petrus sagt an Pfingsten in der ersten Predigt, denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das begreifen. Jesus sitzt jetzt auf dem Thron Gottes, setze dich zu meiner Rechten, sagt der Vater zum Sohn. Wie lange? Bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Und das passiert in der Zeit, bis Jesus wiederkommt, wird das Reich Gottes gegründet und wächst. Wie dieser Stein, den Daniel sieht, wo er sagt, er wird zum Berg und er wird die ganze Erde erfüllen. Das habe ich nie geglaubt. Ich habe mich wirklich jahrelang versteckt. Das Reich Gottes wächst. Und dann, wenn wir als Gotteskinder aufgestanden sind, und ich glaube das, dass in 10 Jahren 50% Christen sein können, wenn wir es begreifen, dass wir aufhören mit dem Versteckspiel und unsere Position einnehmen, die wir haben als Gotteskinder, das glaube ich. Jesus gibt dieses Gleichnis vom Reich Gottes, sagt, so ist das Reich Gottes. Wie ein Senfkorn. Das ist ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweig nisten. Das zeigt die Bibel. Das Reich Gottes wächst und wir sind in dieser Zeit, wo das wächst, wo das zunimmt, wo dieser Stein die ganze Erde erfüllt. Und ich glaube, das dürfen wir erwarten. Das sollten wir erwarten. Ich hab von dem Pastor gelesen, vor einiger Zeit im Internet war ein Artikel von dem, gar nicht so weit weg, hier in Baden-Württemberg, ein Pastor, der kam in eine Gemeinde, in der er oft gepredigt hat. Und dann hat er einen Rentner getroffen, der gerade in die Rente gegangen ist. Und er erkannte ihn und sagt, ich weiß nicht mehr den Namen, sagt, du, Walter, welche Bäume reichst du jetzt mit Jesus aus? Dann sagt er zu ihm, ich glaube Harald hieß er, Harald, gar keine mehr. Ich bin jetzt in Rente und ich sehe jetzt zu, wie alles von in dieser Welt den Bach runtergeht, bis Jesus dann wiederkommt. Kein Witz. Es war eine ernsthafte Aussage. Wisst ihr, so können wir geprägt sein, so können wir verprägt sein. Aber wenn wir diese Bibelstellen anschauen, die Jesus uns gesagt hat, dann sehen wir, dass seine Herrschaft zunimmt. Gottes Wort sagt, die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn wird die Welt bedecken, so wie die Wasser das Meer bedecken. Glaubt es jemand hier? Amen. Das wird kommen, das wird kommen. Und wir dürfen dabei sein. Und ich glaube, dass wir einfach da ein bisschen umschalten müssen, so wie ich umgeschaltet habe, so wie Gott zu mir geredet hat in den letzten 2 Jahren, sehr, sehr intensiv, dass mein Reichsgottesverständnis einfach so viel weiter geworden ist. Und Paulus sagt es im Epheserbrief, ein wunderbarer Brief, wo viel seiner Theologie so zusammenkommt in diesem Epheserbrief. Er, Jesus, hat uns seinen Plan wissen lassen. Wir wissen es, wir dürfen es wissen. Es steht in seinem Wort in der Bibel. Unter ihm Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums. Er ist der Herr des ganzen Universums, damals schon und heute noch. Hat sich nicht geändert. Unter ihm soll alles vereint werden. Das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Vereint werden, wieder zusammengeführt worden, das, was getrennt ist, wiederhergestellt werden. bis zu der Zeit der Wiederherstellung, predigt Petrus in seiner zweiten Predigt. So lange ist Jesus im Himmel, bis alles wiederhergestellt wird. Er kommt nicht und stellt wieder her, sondern so lange wird er da sein, bis die Feinde zu seinem Schemel gelegt sind. Wir dürfen mitmachen. Wir sind dabei, du und ich, an deinem Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Entschuldigt, dass ich euch duze, oder? Nachher sage ich wieder sie. Okay. Im persönlichen Gespräch. Es sei denn, du bietest mir das Du an. Okay. Was ist denn das getrennt? Was trennen wir so schnell? Ich glaube, wo so viel Trennung da ist, das, was ich selber gelebt habe, dieses Geistliche und das Natürliche. Das Irdische und das Geistliche. Unseren Alltag und den Sonntag. Und ich glaube, der Teufel hat es geschafft, aber ich bin auch überzeugt, nur temporär, nur für eine gewisse Zeit. Und ich glaube, Gott stellt auch da wieder her unsere Erkenntnis. Aber der Teufel hat es geschafft, zumindest bei manchen und für eine gewisse Zeit, so, dass wir diese Sonntagschristen leben. Dass wir trennen zwischen unserem Alltag. Dass das, was in den Gemeinderäumen passiert, das ist geistlich für uns. Und der Rest ist unser natürliches Leben. Aber wie hat Gott sich denn das Ganze gedacht? Und ich glaube, wenn wir mal in die Schöpfung hineinschauen, in den Schöpfungsbericht, dann sehen wir so viel der Wahrheiten Gottes. Ganz viele Wahrheiten. Der junge Mann hat vorher gesagt, die Wahrheit hat keine Toleranz oder so ähnlich. Stimmt. Und ich glaube, ganz viele Wahrheiten können wir im ersten Buch Mose erkennen. Von Anfang an war es nicht so, hat Jesus gesagt, zu diesen frommen Pharisäern, die kamen wegen Ehescheidung. Wessen Frau, oder Sadduzäer, wessen Frau wird sie denn sein? Wer soll sie denn haben? Da sagt Jesus, zur Ehe. Von Anfang an war es nicht so. Mose hat ja den Scheidebrief gegeben, sagt er, von Anfang an war es nicht so. So bis der Tod euch scheidet. So soll Ehe sein. Also, er führt uns zurück zum Anfang, um Wahrheiten zu erkennen. Welche Wahrheiten sehen wir da? Ich glaube, was wir sehen ist, Gott hat uns zuallererst geschaffen für Beziehung, oder? Zu ihm und untereinander. Zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Steckt ja auch in diesem Gebot, und liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzem Kraft, ganzem Verstand und so weiter. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das Erste, auch sicher das Wichtigste, aber nicht das Einzigste. Er hat uns auch Verantwortung gegeben, das können wir sehen. Er hat uns Autorität gegeben. Wir sollen herrschen. Wir sollen uns die Welt untertan machen. Sagt Gottes Wort, erste zwei, drei Kapitel, erste Buch Mose, ganz am Anfang der Bibel. Herrschen nicht in der Art der Menschen mit Ausbeutung, sondern dienend. Aber wissend, wer wir sind. Gott hat den Menschen Aufgaben gegeben. Was waren die ersten Menschen? Was für ein Beruf? Gärtner, würde ich mal sagen. Bauer oder Gärtner oder sowas. Das war der erste Beruf. Arbeit war kein Fluch, sondern war von Gott gegeben. Und was Gott gibt, ist es, was ist es? Geistlich. Ist geistlich. Bin ich hundertprozentig überzeugt. Ist nicht so, dass ich einfach das irgendwie durchkommen muss eine Woche lang. Nee, das ist geistlich. Das war von Gott und es war gut für den Menschen. Und Arbeit gehört zu dieser großen Aufgabe, die Gott uns gegeben hat. Macht euch die Erde untertan. Natürlich durch die Sünde und durch die Rebellion des Menschen kam eine andere Komponente rein. Arbeit wurde plötzlich mühevoll und im Schweiße deines Angesichts, da kam dieser Fluch hinein. Aber generell hat Gott Arbeit gut gefunden. Gesagt, 6 Tage sollst du arbeiten. Und es war gut und es war geistig und es war wichtig. Und Gott war da drin. Und Gott war mit ihnen. Und hat sich jeden Abend getroffen mit ihnen und hat sich unterhalten. Hey, wie war die Arbeit? Was habt ihr gemacht? Was für Namen habt ihr den Tieren gegeben? Was wäre passiert, wenn der Sündenfall nicht gekommen wäre? Und ich glaube, wir sehen es ja durchaus auch bei dem gefallenen Menschen trotzdem. Die Menschen hätten sich vermehrt und Gott hat es ja auch gesagt, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde. Sie hätten sich vermehrt, sie hätten Dörfer gegründet, vielleicht Städte, hätten wahrscheinlich Dinge erfunden, haben Dinge entdeckt, was sie auch getan haben, Rohstoffe entdeckt, Metalle entdeckt, Erze entdeckt und all die Dinge, Elektrizität entdeckt, haben das Rad entdeckt, Wagen erfunden, Transportfahrzeuge erfunden, oder? Das steckt alles drin mit macht euch die Erde untertan. Das Ganze fängt an da im Garten mit 2 Menschen und wenn man in die Offenbarung reinschaut, wie hört es auf? Eine Stadt, Eine wunderbare Stadt, das neue Jerusalem. Wahrscheinlich mit Milliarden von Menschen. Da hört es auf. Und Gott will wiederherstellen. Das ist sein Plan. Auch diesen gefallenen Menschen, das, was kaputt ging am Menschen, an der Schöpfung, wiederherstellen. Unsere Stellung als Gotteskinder. Paulus sagt es im Römerbrief. Die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, werden im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Plötzlich kommt es wieder zurück zum Menschen. Das, was er verloren hat. Er wurde Knecht durch die Sünde. Und durch die Gnade kann er plötzlich wieder Herr sein. Es gibt ein Weihnachtslied, wo es heißt, er wird ein Knecht und ich ein Herr. Wie könnte es denn sein freundlicher? Ich weiß nicht gar nicht, wie es heißt, aber kennt es jemand? Ja. Er wird ein Knecht und ich ein Herr. Durch Jesus, durch die Gnade dürfen wir wieder herrschen, dürfen unseren Stand einnehmen als Gotteskinder, als Söhne Abrahams, dürfen in den Toren sitzen, dürfen Autorität haben. Wir müssen uns nicht mehr verstecken. Kein Versteckspiel 5 Tage in der Woche. Und dann am Wochenende schalten wir auf Christsein um. Ich habe mich oft versteckt in meinem Leben. Und dann, wo Gott geredet hat, immer stärker zu mir. Und ich war sehr aktiv trotzdem in der Gemeinde. Und ich habe hier und da ein Zeugnis gegeben, habe ich alles gemacht. Als Gott mein Leben auf den Kopf gestellt hat, am Schluss jeder von meinen Mitarbeitern, so gut wie alle meine Kunden, alle meine Kollegen, meine Chefs bei G, die kennen alle mein Zeugnis. Alle. Und noch viele mehr. Ich habe eine Webseite geschrieben mit meinem ganzen Zeugnis, habe das an alle meine Mitarbeiter noch rausgeschickt, habe gesagt, Leute, ich gehe jetzt, aber eins sollt ihr wissen, das ist mein Leben, das macht mein Leben aus. Könnt ihr googeln im Internet, Jürgen Reinger findet das. Und es sind Tausende von, ich mache mit Google Analytics, schaue ich es an, Tausende von Leuten lesen dieses Zeugnis, was Gott an den Menschen tun kann. Hätte ich vor 10 Jahren nicht getan. Aber Gott stellt wieder her, auch mein Leben, auch meine Erkenntnis, mein Einsehen vom Reich Gottes, meine Einsichten darin. Gott hat diesen Befehl, macht euch die Erde untertan, nie zurückgenommen, oder? Hat es jemand gelesen? Nee. Hat er nie zurückgenommen. Der gilt heute noch. Deswegen, Leute, es macht Sinn, dass ihr bei Daimler seid. Es macht Sinn, dass ihr studiert, dass ihr eine Ausbildung macht. Dass ihr Abteilungsleiter seid. Das gehört alles dazu, diese Arbeit. Das ist Reich Gottes. Vor allen Dingen dann, wenn ihr es für Jesus macht. Von ganzem Herzen, für den Herrn. Alles, was ihr tut, sagt Paulus, tut von Herzen für den Herrn. Und dann plötzlich werden diese Dinge geistlich. Das ist meine absolute Überzeugung. Ob du jetzt Pastor bist oder Azubi oder Abteilungsleiter oder Arbeiter am Fließband, ganz egal. Plötzlich können Dinge verändert werden, dein ganzes Umfeld kannst du beeinflussen. Und ich glaube, dass Gott dieses Verständnis von Reich Gottes wiederherstellt. Und dann kann das ganz schnell gehen, dass viele Menschen zu Christen werden. Wenn ich anschaue, wie die Apostel gewirkt haben, die haben nicht nur christianisiert und beten mal ein Übergabegebet, sondern die haben nachhaltig Evangelium verkündigt, nachhaltig Reich Gottes gebaut. Das fing an natürlich im persönlichen Leben, dass sie lernen, der Umgang mit Sünde, zu herrschen über die Sünde. Aber das ging weiter, lässt mal die Briefe der Apostel in den familiären Bereich rein, wie ich mit meiner Frau und meinen Kindern umgehe, wie man in einem Haushalt umgeht miteinander, all die Dinge und bis ins Berufsleben hinein. Wie ich mit meinem Chef umgehe, wie der Chef mit seinem Untergebenen umgeht. All das, darüber sprechen die Apostel. Warum denn? Weil es Reich Gottes ist. Das ist Reich Gottes. An dem Platz, an dem Gott dich hingestellt hat, da hast du eine Berufung. Dein Beruf kann auch Berufung sein. Und da darfst du das Reich Gottes, da darfst du das Evangelium leben erstmal und bei Gelegenheit verkündigen. Wisst ihr, ich habe es dann gelernt, das habe ich noch bei GE gelernt, ich habe schon immer wieder Zeugnisse gegeben, aber was mich wirklich sehr besonders freut, dass 2 Azubis sind zum Glauben gekommen in der Zeit, die ich angestellt habe, die beide nie einen Ausbildungsplatz bekommen hätten, nie. Niemand hätte die genommen. Einer Afrikaner, Asylant, den habe ich zu uns geholt und dann in die Firma mit 30 Jahren als Asylbewerber von Ghana, ein Schwarzer. Und es war schon eine Kunst, den überhaupt durch unsere HR-Prozesse durchzukriegen, dass wir den als Azubi nehmen können. Aber ich habe es dann irgendwie geschafft mit ein paar Tricks. Der wurde gläubig und der ist heute ein liebes Gotteskind. Ist verheiratet, jetzt hat ein Kind und spielt super Trommeln. Also fantastisch. Und letztes Jahr wurde mein, also der Personalchef für ganz Europa, auch durch mein Zeugnis gläubig und kommt seitdem zu uns in die Gemeinde. Also Gott hat uns hingestellt, Licht zu sein, da wo du und ich, da wo wir sind. Paulus sagt es, ich reiße es ein bisschen aus dem Zusammenhang raus, aber ich glaube, das trifft schon auch für diesen Bereich zu. Worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Aber die Menschen sollen auch die Veränderung an unserem Leben sehen. Ich glaube, wir warten so oft warten wir, dass die Leute reinkommen, dass sie doch zu uns in die Gemeinde kommen und so weiter, oder? Machen wir Veranstaltungen, Gäste, Gottesdienste, Evangelisationen und warten, dass sie kommen. Aber ich glaube, Gott hat gesagt, geht hin in alle Welt. Verkündigt das Evangelium. Seid meine Zeugen, da wo ich euch hingestellt habe. Seid Licht, seid Salz. Und wisst ihr, wenn ich in die Bibel reinschaue, dann sehe ich, dass die Helden Gottes sind nicht nur die Pastoren und die Lobpreisleiter, oder? Auch, aber auch. Nee, wenn wir uns einfach mal anschauen, wer war denn das? Ein Abraham, was war der? Der war nicht Pastor, nicht Lobpreisleiter. Er war, ich weiß nicht, würde man sagen, also groß, also Farmer, Bauer, viele tausende Tiere und so. Über 200 Knechte, also ein richtiger Agrarbetrieb hat er gemanagt. Das war Abraham. Wenn wir andere anschauen, ein Nehemia, der war sowas wie und Esra wahrscheinlich auch, sowas wie Staatssekretär, Berater von Königen. Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, die sind in einem Job gestanden, von morgens bis abends, in Beratungstätigkeit. Consultants, würden wir heute sagen, bei Daimler. Anderson Consulting, rein damit. Den Laden auf den Kopf stellen oder so. Das waren die Helden Gottes. Die haben ihren Job gemacht. Und Gott hat sie wunderbar gebraucht, seine Gemeinde zu bauen. Esra ging mit dem Auftrag, den Tempel wieder aufzubauen. Nehemia, die Stadtmauern. Menschen, die in ihrem Job gestanden sind. Ich glaube, wir müssen wieder beten und sagen, Gott, komm hier rein in meinen Arbeitsplatz, in meine Firma, zu Daimler. Und Gott liebt Daimler, habt ihr gehört. Er liebt Daimler. Also wir beten manchmal, Herr, hol mich hier raus, oder? Wer kennt es? Seine Abteilung. Kennt es jemand? Herr, hol mich hier raus. Nee, komm hier rein, Jesus. Dein Reich komme, und zwar hier, wo ich stehe, wo meine Kollegen sind, wo meine Vorgesetzte sind. Komm mit deinem Reich. Ich glaube, es ist so wichtig. In diesem Oktober 2010, wo ich zu meinem Chef gesagt habe, ich höre auf bei GE und ihm erklärt, warum, und er hat es verstanden. Und wir hatten uns dann noch 2-3 Mal getroffen. Dann hat er mir seine ganze Lebensgeschichte erzählt von seinem Sohn, der total drogenabhängig ist. Und da wusste ich, Mann, Gott hat sein Herz so geöffnet. Und ich konnte ihm viel sagen von Gott und der freimachenden Kraft. Hat erzählt, sein Sohn hat schon mehrere Therapien gemacht und die kriegen den nicht weg von Drogen. Und ich konnte ihm sagen, wen der Sohn frei macht, der macht wirklich frei. Und er war echt offen. Aber an dem Abend hatten wir abends, da war an dem Abend kein Abendessen geplant. Und wir hatten immer an einem Abend mit dem ganzen Staff irgendwo ein schönes Steakhouse, ein schönes Essen. Einen Abend haben sie mir so frei gemacht. Okay, dann habe ich zu seiner Sekretärin, der Mary, gesagt, Mary, komm, lass uns irgendwo hingehen, ich will niemanden sehen. Es war die einzige andere Person, der es gesagt hat. Michelle hat gemeint, sag's niemand. Und beim richtigen Zeitpunkt informieren wir das Team und die Firma, dass ich gehe. Und Marie, als ich ihr gesagt habe, ich will einen Termin bei Michelle, hat sie schon gesagt, if you give your notice, I kill you. Ich habe es dann doch gemacht und sie hat mich nicht umgebracht. Und auf jeden Fall habe gesagt, komm, lass uns irgendwo ein schönes Steak essen. Und sie hat wirklich ein schönes Steakhouse rausgesucht, wir gehen rein und wer sitzt da, die ganze G-Bande. Und wie es so kam, Mary setzt sich hin und gleich irgendwelche 2 andere Typen neben sie Und irgendwie war es mir eigentlich gar nicht zumute, dass ich war nicht richtig gesprächig und so. Da setzt sich eine neue Kollegin neben mich, Catherine Young, eine Chinesin, die fürs China-Geschäft verantwortlich ist, sitzt direkt neben mir und nach 5 Minuten wusste ich, die ist Christ. Sag mir nicht warum, aber die hat jetzt mir nicht gesagt, ich bin Christ. Hallo, ich heiße Catherine und ich bin Christ. So war es jetzt auch nicht, aber ich wusste es. Dann habe ich sie gefragt, bist du Christ? Und dann sagt sie, ja, I'm a Christian. And what about you? I said, me too. Und dann sagt sie, a real one. Und dann sagt sie, yes, a real one. A real one, born again, so, das war der Zünder. Von neuem geboren, ja, ein echter Christ. Und das fand ich dann schon cool. Ich wusste nicht, ob es da sonst noch Christen gibt in diesem Staff. Dass ich gehe und Gott schickt eine neue Christin da hinein. Und wir haben ausgemacht, das war im Oktober, im Dezember, waren wir wieder auf einem Meeting in Chicago. Da treffen wir uns, da gehen wir mal zusammen zum Frühstücken und dann erzählen wir unsere Zeugnisse. Dann hat sie ihr Zeugnis erzählt, ich meine, die ist ungefähr 10 Jahre jünger als ich heute. Und also 5,36 ist sie. Ich bin 48. Sie ist 12 Jahre jünger. Hat sie erzählt, ihr Zeugnis, das erzähle ich jetzt nicht ganz, aber es war so dermaßen beeindruckend, was die mit Gott erlebt hat. Sie ist in einer sehr wohlhabenden Familie aufgewachsen. Die Eltern, der Vater in der Kommunistischen Partei ganz oben in der Spitze drin. Alle Vorzüge, die du damals schon haben könntest als Familie, haben die genossen. Die war extrem intelligent, hat mehrere Klassen in der Schule übersprungen, war mit 17 mit der Schule fertig, Studium mit, oder schon mit 18, 19 mit dem Studium fertig, hat mit 22 Jahren schon 3 Jahre im Ausland gearbeitet, Frankfurt, London und San Francisco. Und die Eltern wollten unbedingt, dass sie zurückkommt. Sie lässt sie überreden, sagt, okay, ich komme zurück, wenn ich ein Studium nochmal machen darf. Okay, mach es. Dann hat sie noch Wirtschaftsrecht studiert in Peking. Ein amerikanischer Gastprofessor, der Gastprofessur hatte in Peking, als Vorwand Gastprofessur in Realität von Herzen ein Missionar war, in der Zeit, wo noch die Verfolgung sehr stark war, hat ihr das Evangelium gesagt, sie wurde gläubig, wurde in eine kleine Gemeinde reingeführt mit 6 Leuten, damals nur Untergrund, heute ist es ganz anders, die können wirklich offen Gottesdienste feiern. Ich treffe mich ab und zu noch mit ihr und bin auch per E-Mail und Chat mit ihr in Kontakt. Hat sie ihr Zeugnis erzählt und auf einen Punkt möchte ich eingehen. Ja, da gibt es ganz viel zu erzählen, aber ein Punkt sagt sie, dass sie, als sie dann, sie wurde mit vielleicht 23 Jahren oder so, wurde sie Chef von Oracle in China. Sehr jung. Oracle ist ein Begriff, oder? Also nicht das ganze Oracle, aber für einen Chinesen, für ein Segment komplett. Chef und dann sagt sie, das war so schlimm. Es war so schlimm, das war der schlimmste Job, den sie je in ihrem Leben hatte. Nur Mobbing, nur niemand war nett zueinander. Und hat sie zu Gott geschrien und hat gesagt, Gott, warum hast du mich hier reingeholt, hier reingestellt? Es ist so schrecklich hier, ich will hier nicht mehr bleiben. Und hat der Heilige Geist zu ihr gesagt, Catherine, genau deswegen bist du da. Genau deswegen, das soll hier alles anders werden. Und hat sie umgeschaltet. Dann hat sie angefangen, Bible Classes zu machen mit den Kollegen. Dann haben sich im ersten Jahr 20 Chinesen entschieden. Und da gibt es keinen Gemeindetransfer oder so. Die waren auch nicht irgendwann mal aus dem christlichen Elternhaus. Das waren alles Atheisten. 20 Leute. Die Gemeinde ist gewachsen. Die ist innerhalb von 10 Jahren und alles mit Neubekehrten. Im Peking Business District sind es heute 2000 Leute. Durch solche Leute, durch Catherine und ihre Kollegen, sind also 2000 Leute, die haben Gemeinde, die immer bis zu 100 Leuten treffen, die sich, dann gehen sie in den nächsten Platz, also so ein Gemeindenetzwerk, 2000 Leute. Catherine leidet neben ihrem Job, den sie jetzt noch bei GE macht, die kam dann zu GE, also sie kam ein halbes Jahr vor mir, deswegen war auch das erste Meeting, wo ich sie getroffen habe, ist heute noch da und leitet 3 von diesen kleinen Gemeinden mit 100 Leuten, nebenher, neben ihrem Job. Überlegt sie aber auch schon, das aufzuhören, hat sie mir gemeldet. Okay. Also, was ich sagen will, Leute, wir sollen Jesus hineinholen. Hinein. Er möchte Reich Gottes hineinbringen. Ich weiß nicht, wer kennt Bob Fraser? Ist das ein Begriff, Bob Fraser? Der Gründer von Joseph International. Bob Fraser wurde Christ. Er wurde Christ und war freudig für Jesus und dachte, okay, ich melde mich zur Bibelschule an. Ich will Gott mein ganzes Leben geben. Ich brenne für ihn, ich will ihm dienen. Geht auf die Bibelschule, macht eine Ausbildung zum Pastor, kriegt seine erste Pastorenstelle und er hatte den kompletten Frust. Und es ging überhaupt nicht gut. Und die Gemeinde ist geschrumpft und es hat nicht funktioniert. Und er hat zu Gott geschrieben, Gott, warum läuft das hier nicht? Und er hat Gott gesagt, ich habe dich nie dazu berufen. Dann hat er aufgehört als Pastor, hat überlegt, was mache ich jetzt? Er sagt, okay, mache ich halt das, was ich kann, so wie die Fischer, damals Petrus und so weiter, sind wieder zum Fischen gegangen. Bei denen war es nicht richtig, die waren zu Aposteln berufen, aber er war zu dem berufen, was er gelernt hat. Er war Informatiker, hat gesagt, okay, ich mache eine Firma. Und dann hat er nochmal wirklich so ein paar andere Gemeindedienstfrustrierte, die einfach das nicht ihre Berufung war, zu sich geholt, haben die Firma NetSales gegründet, die ist eine extrem erfolgreiche Firma geworden ist, und haben in diesem Unternehmen erlebt, dass Gott über 5 Jahre in dieser Firma Erweckung geschenkt hat. Da sind jeden Monat Leute gläubig geworden. Dutzende von Menschen haben Gott gefunden in dem Unternehmen, so wie bei Catherine. Und ich glaube, das möchte Gott schenken. Gott will Kreativität schenken. So wie bei den ersten Menschen, als sie den Tieren Namen gegeben hat. Gott hat uns Kreativität geschenkt. Du kannst Produkte entwickeln. Bei Daimler, ich habe mein Informationssystem entwickelt. George Washington Carver, Begriff. Ende der Sklaverei in Amerika. Also nicht der George Washington, sondern George Washington Carver. Den hat man nur nach dem George Washington benannt, weil also George Washington gegen die Sklaverei war. Und da waren sie keine Sklaven mehr, die Sklaverei war zu Ende und der George Washington Carver, ein Christ, der schreit zu Gott und sagt, Gott, jetzt sind wir keine Sklaven mehr, haben aber auch nichts mehr zu essen, haben keine Arbeit mehr. Manche wollten zu den Plantagenbesitzer zurück und haben gesagt, geht, wir brauchen euch nicht mehr, wir stellen den Betrieb ein. Dann hat er zu Gott geschrien und hat gesagt, Gott, was soll ich mit den ganzen Leuten machen? Die verhungern alle. Dann hat der Heilige Geist ihm gezeigt, Erdnüsse, es war bis dahin wie Unkraut. Und Gott hat ihm 200 Ideen gezeigt, was man mit Erdnüssen machen kann, von gesalzenen Erdnüssen und gegrillten und was weiß ich alles. So ist Gott. Ein Bekannter von mir, der Vater von der jungen Dame da hinten, der hat mir erzählt, in Waiblingen, ein Konstrukteur, und ich fand das echt ein starkes Beispiel. Seine Schwiegermutter ist gestorben, dieses Jahr. Und in Ungarn. Und der Grund, warum sie starb, ist, weil sie im Krankenhaus nicht rechtzeitig die Vene gefunden haben, um irgendwie Infusion oder so reinzugeben. Es gibt Fälle, Patientenfälle, wo man die Vene nicht findet. Weil sie tief gelagert ist oder sonst was. Und dann hat dieser Mann ein Venensuchgerät erfunden und patentieren lassen, dieses Jahr schon. Das ist Gott. Gott hat uns Kreativität gegeben. Und ich glaube, Gott will das viel, viel mehr tun. Und ich glaube, Gott möchte einfach genau das, was der Billy Graham sagt, den kennt ihr, oder? Billy Graham ist ein Begriff. Ich glaube, das wird passieren. Wir schaffen es nicht mehr, die Stadien zu füllen. Aber die nächste Erweckung wird am Arbeitsplatz sein. Und das glaube ich. Und ich glaube, dazu möchte Gott freisetzen. Dazu möchte Gott heute Abend ermutigen. Und ich lade euch mal ein, alle mit mir aufzustehen. Ich bin jetzt am Schluss. Aber ich möchte noch beten. Ich möchte beten und ich möchte segnen, weil Gott hat gesegnet. Gott hat die Menschen gesegnet, hat gesagt, seid fruchtbar und mehrt euch. Und auch, ich möchte euch segnen einfach, die ihr jeden Tag euren Job tut. Und dass ihr da, wo ihr seid, wo Gott euch hingestellt hat, ihr die Herrschaft Jesu reinbringt, das Reich Gottes reinbringt. Seine Kreativität für die Produkte, die ihr entwickelt. Dass einmalige, wunderbare Produkte vom Daimler herauskommen. Die Welt staunt. Segen, das heißt Frucht bringen. Ich glaube auch die Früchte der Arbeit ist damit gemeint. Das heißt Vermehrung, das heißt Multiplikation. Ich glaube, das möchte Gott freisetzen heute Abend. Vater, und darum bitte ich dich, du bist derselbe. Du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. So wie du damals die Menschen gesegnet hast und sie haben Frucht gebracht. Sie haben die Erde gefüllt. Sie haben all die Erfindungen gemacht. Und leider mit dem Sündenfall auch viele negative Dinge, aber auch vieles Gute, was wir sehen. Und zum Teil wurde die Erde untertan gemacht. Aber ich danke dir, Vater, dass du deinen Sohn geschickt hast auf diese Erde, damit wiederhergestellt wird, dass das, was getrennt ist, wieder vereint wird, wieder zusammenkommt. Du stellst wieder her auch unsere Autorität, unsere Vollmacht als Gotteskinder. Zu Königen und Priestern hast du uns gemacht. Und ich danke dir, dass wir das nicht nur am Sonntagmorgen sein dürfen, sondern 7 Tage, 24 Stunden am Tag, während der Woche an unserem Arbeitsplatz. Und all diese Menschen hier, jung und alt, die hier beim Daimler arbeiten, Herr, ich lege jetzt deinen Namen auf sie, deinen Segen. Und ich bitte dich, dass du Kreativität freisetzt, neue Ideen, dass du neuen Mut gibst, neue Kraft gibst, neue Erfrischung gibst durch deinen Heiligen Geist. Der, der in uns ist, sagt dein Wort, der ist größer als der in der Welt. Dass wir Überwinder sind, dass wir mit Liebe reagieren können, auch dort, wo uns Unrecht getan wird. Ich preise dich dafür und ich segne euch in dem wunderbaren Namen Jesus. Amen. So, Helmut, jetzt darf ich an dich übergeben.